Bitten. Und wir begrüßen Jürgen auf der Bühne und die Zuschauer im Livestream gleichzeitig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr euch diese Predigt anhört, gleichzeitig während wir hier sitzen oder später oder nochmal. Schön, dass ihr da seid. Jürgen, ich würde gern für dich beten. Ihr dürft nochmal aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für Jürgen und ich danke dir dafür, dass er auf dich hört und dich fragt und nach dir forscht. Und ich danke dir dafür, dass du uns segnen willst durch das, was du ihm gezeigt hast. Gib uns offene Herzen, lass uns bereit sein zu hören und segne ihn und leite ihn. Amen.
Amen. Ich hatte mal ein Kinderbuch mit dem signifikanten Titel Der dicke Löwe kommt zuletzt. Ich bin der dicke Löwe. Das heißt, ich darf den Abschluss dieser Adventspredigtreihe machen mit dem Oberthema Sehnsucht. Okay, also wer heute das erste Mal da ist, wir hatten da schon ein paar Predigten vorneweg. Heute geht es um das Thema Sehnsucht nach Wahrheit, beziehungsweise um die Weisen aus dem Morgenland. So, wir reden also über Wahrheit. Und ich muss am Anfang ein Bekenntnis loswerden. Mich fasziniert Wahrheit. Warum? Naja, ich glaube, das hat ganz viel mit Neugierde zu tun. Und ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch. Ich möchte Dinge verstehen. Ich möchte Dingen auf den Grund gehen. Ich gebe mich mit dem, was ich weiß, eigentlich nie zufrieden und lerne einfach immer weiter. Das steckt ganz tief in mir drin. Das macht mich für Leute ein bisschen anstrengend, das weiß ich. Und das macht mich auch einen kleinen Hauch unberechenbar, durchaus auch in theologischen Positionen. Aber ich kann nicht anders. Okay? Ich kann einfach nicht anders. Und wenn ich mich frage, woher kommt das, dann würde der Hobbypsychologe in mir drin sagen, du bist ein Scheidungskind. Ich habe meine Eltern scheitern sehen. Ich habe erlebt, wie erwachsene Menschen über Jahrzehnte hinweg ihre Lebenslügen gelebt und sie verteidigt haben. Und ich wusste die ganze Zeit, es waren nie nur die Umstände und es waren nie nur die anderen. Und ich hatte am Ende meines Kindseins, so mit 20, bin ich Christ geworden. Und ich habe zurückgeschaut und habe gesagt, okay, ich weiß, wie es nicht geht. Aber wie geht es denn? Und ich habe dann erlebt, was es heißt, einen Gegenentwurf zu leben, der sich auf Gottes Wort gründet. Und ich habe Gottes Wort als einen Nährboden, als eine Brutstätte erlebt, wo tiefe Beziehungen gewachsen sind, ein echter Sinn im Leben, wo ich kluge Entscheidungen treffen durfte, wo ich seelisch ein Stück heil geworden bin, wo in mein Leben Nüchternheit eingezogen ist, auch eine ganz realistische Selbsteinschätzung. Und ich habe gemerkt, je mehr die Wahrheit Gottes, je mehr ich die schätzen lerne und mich an ihr ausrichte in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Verhalten, je mehr das in meinem Leben Gestalt gewinnt, umso mehr Gutes ist in mein Leben hineingekommen. Ich glaube, das ist der Hintergrund dafür, dass ich so neugierig bin. Wenn wir ein blödes Leben leben müssen, dann sollte man dieses eine blöde Leben so klug wie möglich meistern. Das ist meine private These, sowas wie ein privater Slogan über meinem Leben. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist die Fähigkeit, die Realität sauber zu beschreiben. Ich sage das nochmal. Was ist Wahrheit? Wahrheit heißt, ich beschreibe die Realität so, wie sie wirklich ist. Wir müssen verstehen, jeder Mensch denkt über sich und über die Welt nach. Wir können das gar nicht anders. Wir machen das in jedem Moment. Wir denken über uns und diese Welt nach. Die Frage ist nur, ob das, was wir da denken, ob das irgendwie mit der Realität übereinstimmt. Und wir alle wissen, dass wir uns schon geirrt haben. Jeder von uns kennt diesen Gedanken, oh, das kann ich nicht. Und dann ging es doch. Du kannst dich irren und du weißt es. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Und das Problem ist tiefer und größer, als wir uns das eingestehen, glaube ich. Das Problem lautet, du bist nicht so logisch, wie du gerne denkst, dass du bist. Wir denken, wir haben Wissen, und eigentlich ist das so Wissen, naja, das, was wir zu wissen wissen, so als Homo sapiens, das ist über weite Teile viel emotionaler als logisch. Das ist das Problem. Ich erlebe das immer wieder, wenn unter meinem YouTube-Kommentar, also unter meinem YouTube-Video, jemand einen Kommentar macht und im Brustton der Überzeugung, und das ist dann jemand, der, wo man schon in der Art und Weise, wie er schreibt, weiß, du kennst dich nicht gut in der Bibel aus. Aber im Brustton der Überzeugung werden da theologische Positionen vertreten, wo ich denke, nee, Freund, die sind wirklich nur schwach. Du hast einfach keine Ahnung. Und der Fachbegriff dafür lautet, für alle, die das mal nachschlagen wollen, Dunning-Kruger-Effekt. Das ist der Effekt, der auftritt, wenn Leute, die wenig Ahnung haben, meinen, sie hätten den Durchblick. Man nennt das eine kognitive Verzerrung. Und die kann uns alle treffen. Dunning-Kruger-Effekt. Müsst ihr mal googeln. Oder wir fangen mit dem ersten Vers an. Sprüche 19, Vers 3. Tolles Beispiel. Die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Cool, oder? Also, da geht ein Leben, das sich jahrelang um Ego dreht, um Karriere dreht, um Haus und Kinder dreht. Das Leben geht nicht auf. Und was mache ich dann? Was tut der ach so kluge Mensch? Er sucht sich einen Sündenbock. Auf den Herrn ist sein Herz wütend. Das fängt im Garten Eden an. Was sagt Adam? Die Frau war's. Die Frau, die du mir gegeben hast, war's. Ich bin doch nicht schuld. Das ist der kluge Mensch. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr dieses Jahr, wir sind ja noch am Anfang, im Neuen Testament studieren wollt, ganz kleiner Tipp, lohnt sich wirklich, studiert doch mal das Thema Selbstbetrug. Im Neuen Testament studieren und im Alten Testament nach guten Beispielen suchen. Versteht ihr, der Mensch mag denken, ich bin total vernünftig, bei mir ist alles Ratio und logisch. Wir mögen das denken. Es stimmt nur nicht. Ich habe eine kleine Trockenübung für euch mitgebracht am Anfang. Ich möchte Folgendes mit euch machen. Stell dir dein Leben ganz kurz mal als einen Film vor. Okay? Du bist die Hauptfigur und jemand schaut sich im Kino diesen Film an. Dein Leben. Was würde er dir heute zurufen? Ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Also stell dir vor, du schaust einen Krimi, okay? Und der Mörder versteckt sich im Schrank. Und du schaust dir diesen Film. Was möchtest du dem Opfer zuschreien? Er ist im Schrank! Lauf weg! Nee, nicht ins Badezimmer! Sowas. Okay? Stell dir dein Leben mal gerade als Film vor. Du bist die Hauptfigur. Was würden die Zuschauer dir zurufen? Was sind die offensichtlichen Aufgaben, die du in 2026 nicht ignorieren darfst? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht darfst du nicht länger vor Gott davonlaufen. Vielleicht bist du ein grolliger Mensch und musst dich dieser Problematik stellen. Vielleicht verschwendest du deine Zeit, bist ein liebloser Ehemann, ein ungehorsames Kind. magst nicht vergeben, schiebst Aufgaben immer vor dir her. Es ist jetzt mal egal, was es ist. Ich möchte dir die Frage stellen, welcher Mörder versteckt sich im Schrank deines Lebens? Du hast 10 Sekunden Zeit. Welche Dinge darfst du in 2026 nicht ignorieren, weil sie dran sind? Meine Folie. Das sind meine. Sehr banal. Trink weniger Alkohol, nimm ab, arbeite konzentriert an dem einen Chatbot, der nicht funktionieren will, hör auf, unreine Gedanken zu denken und neidisch zu sein, die regelmäßig bieten, werde nicht zum Einsiedler. Meine Mörder in meinem Schrank. Du hast andere, okay? Aber irgendwas gibt es in deinem Leben, wo du sagst, das darf ich jetzt nicht ignorieren. Und ich bin dabei, es zu ignorieren. Ich bin dabei, nicht hinzuschauen. Und wenn dir nichts einfällt, kleiner Tipp, frag jemanden, der dich gut kennt. Wir sind manchmal systemblind und wollen die Dinge nicht wahrhaben, die in unserem Leben eigentlich dran sind. Meine These, du darfst die Folie wieder wegnehmen, meine These, der Mensch ist bei weitem nicht so vernünftig, geschweige denn ehrlich, wie er das denkt. Ich habe mich lange gefragt, beim Lesen der Bibel, was macht eigentlich den Unterschied, ob jemand sich bekehrt und zu einem hingegebenen Jünger wird, oder das klappt irgendwie bei ihm nicht. Was ist eigentlich entscheidend dafür, dass ein Mensch mit dem Evangelium etwas anfangen kann? Und meine Antwort lautet, es ist die Liebe zur Wahrheit. Wer die nicht hat, der wird auf jede Lüge reinfallen, der wird an jede Verschwörungstheorie glauben, der wird sich von den Medien manipulieren lassen und er wird vor allem, und das ist besonders tragisch, er wird kein Gespür für sich selbst entwickeln. Es braucht Liebe zur Wahrheit. Ich möchte euch das an einer Stelle zeigen. Am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es auf der Welt so etwas wie eine finale Anti-Gott-Bewegung geben. Und an der Spitze dieser Bewegung steht so etwas wie ein Superbösewicht. Den nennt Paulus den Gesetzlosen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und jetzt wird nochmal über diesen Gesetzlosen Folgendes gesagt. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, und jetzt wird es interessant, dass sie die Liebe zur Wahrheit oder die Liebe der Wahrheit, hier müsste man sauberer übersetzen, die Liebe zur Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Dieser letzte Vers ist spannend. Hier sind Leute, die fallen auf die Lügen dieses Superbösewichts rein. Und ja, der tut Wunder, der betrügt. Aber das eigentliche Problem, warum die reinfallen, liegt wo ganz anders. Die gehen verloren, weil ihnen eine Sache fehlt. Und es ist die Liebe zur Wahrheit. Lasst mich das bitte ganz deutlich sagen. Es ist super einfach, die Ohren vor der Wahrheit zu verschließen. Die Folie vorhin. Trink weniger Alkohol. Keine Sorge, mein Alkoholkonsum ist kein Problem. Noch nicht. Aber ich habe ihn mir angeschaut und gedacht, Jürgen, da machst du jetzt mal eine Pause. Das war Weihnachten ganz schön heftig. Da ist so ein Feiertag am anderen, ein gutes Essen mit Wein am anderen, da machst du jetzt mal eine Pause. Das hört jetzt mal für einen Monat auf, Freund. Ja? Warum? Weil ich ehrlich sein muss im Blick auf Probleme, die da sind oder die da sein könnten, wo sich etwas entwickelt. Versteht ihr? Wir müssen ja nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn wir merken, das ist eine Entwicklung, dann verändere was in deinem Leben. Verändere was, solange es noch einfach zu verändern ist. Und in diesem Sinn, es ist ganz einfach, die Ohren vor der Wahrheit zu verschließen. Ich bin mir fast sicher, dass es in jedem Leben von euch eine Sache gibt, wo du sagst, ich wüsste, ich müsste daran. Und das kann was so ganz Banales sein, wie ich fange an, Bibelverse zu lernen, ja? Um mal ein Beispiel zu bringen, was man bringen könnte. Ich mache irgendwas völlig Banales. Ich weiß, ich müsste da mal ran. Ich habe mir das schon oft vorgenommen, aber und morgen ist es wieder vergessen. Es ist so leicht, die Ohren vor der Wahrheit zu verschließen. Meine These, die Liebe zur Wahrheit ist wichtig, richtig wichtig, weil sie den Kontaktpunkt zur Realität darstellt. Da, wo wir Wahrheit lieben, öffnen wir die Augen für das, was wirklich da ist. Und das Problem ist, wir können, wenn wir lange genug die Augen verschließen, an einem Punkt rauskommen, wo egal was passiert, uns niemand mehr aus unserer Selbstverliebtheit herausholen kann. Das ist das Problem. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, die Pharisäer. Den Pharisäern erzählt der Herr Jesus ein Gleichnis. Und am Ende des Gleichnisses, Lukas 16, Vers 31, heißt es, er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und das ist ein Vorwurf an die Pharisäer, an die Theologen seiner Zeit. Wie lautet der Vorwurf? Der Vorwurf lautet, ihr seid nicht bereit, auf das Alte Testament zu hören. Ihr seid nicht bereit, das Alte Testament ernst zu nehmen. Und das ist total schade, weil wenn ich so an Gottes Offenbarung herangehe, dann kommt der Punkt, wo am Ende ich gar nichts mehr überzeugen kann, wo auch eine Totenauferstehung nicht mehr reicht. Versteht ihr das Problem? Wenn ich mich der Wahrheit erst einmal verschlossen habe, wenn ich nicht mehr zuhören will, wenn nur noch meine Sicht der Dinge gilt, dann kommt irgendwann der Punkt im Leben, wo mich kein Argument mehr erreichen kann, wo ich so gefangen bin in meiner falschen Selbsteinschätzung, dass kein Argument mich mehr berührt noch durchdringen kann, wo selbst wenn jemand aus den Toten aufersteht, wo ich dann nur noch so achselzuckend dastehe und denke, ist halt so. Dieser Punkt kann kommen. Und wir kennen, jeder von euch kennt solche Leute. Menschen, die sich verloren haben, nicht in der Liebe zur Wahrheit, sondern in der Liebe zu ihren eigenen liebgewordenen Ideen. Und du weißt, du kannst sagen, was du willst, kommst du nicht mehr ran. Versteht ihr, nicht mehr Liebe zur Wahrheit, sondern Liebe zu dem, was ich denke, was ich für mich erkannt habe. Und da spielt es übrigens keine Rolle, welches Thema wir anfassen. Da gibt es Leute, die glauben nicht an Gott und halten Christen einfach nur für blöd. Und sind sich ganz sicher, Christen sind halt die Blöden. Punkt. Brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Oder es gibt Christen, ja, zu denen kann man hingehen und kann sagen, du Herr, ich habe den Eindruck, dein Leben dreht sich eigentlich nur um Geld und Karriere. Oder man sagt ihnen, hey, ich habe den Eindruck, du bist ein ziemlich fauler Hund. Oder man geht hin und sagt, Herr, für dich wäre es dran, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen. Man geht zu Leuten hin, sagt ihnen das und die reagieren jetzt folgendermaßen. Die sagen jetzt, ja Jürgen, ich weiß schon, dass du recht hast und ich weiß, dass das in der Bibel steht, aber wenn das die Antwort ist, hast du ein Problem, was ganz tief in dir drin, in deiner Seele steckt. Ein Problem, das zu tun hat mit Eigensinn, ein Problem, was zu tun hat mit einem Mangel an Liebe zur Wahrheit, aber noch viel schlimmer, ein Problem, was zu tun hat mit einem Mangel an Barmherzigkeit im Umgang mit dir selbst. Das ist das eigentliche Drama. Weil Lüge ja immer unser Leben kaputt macht. Lüge bereichert ja nie unser Leben. Und deshalb, weil das so einfach ist, die Augen zu verschließen vor den offensichtlichen Problemen, sich selber was vorzumachen, sich einzureden, dass das, was die Bibel sagt, schon nicht stimmt, dass Christen sowieso blöd sind. Weil das stimmt, möchte ich mir mit euch anschauen, wie man mit Wahrheit umgehen muss. Und es ist die Liebe zur Wahrheit, die an einem Mega-Vorbild an Weihnachten immer wieder gepredigt wird. Es sind die Weisen aus dem Morgenland. Und wir können über den Umgang mit Wahrheit von ihnen zwei Dinge lernen. Und diese beiden Dinge sind für jeden Menschen jederzeit super interessant. Erstens, Wahrheit muss man so lange suchen, bis man sie gefunden hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zweitens, wenn du sie gefunden hast, Wahrheit ist dazu da, beschenkt zu werden. Okay? Also wir reden über die Liebe zur Wahrheit. Als die Kernkompetenz eines Lebens, das sich der Realität stellt. Und letztlich über die Kompetenz, die du brauchst, um überhaupt Gott finden und ein halbwegs vernünftiges Leben leben zu können. Um nicht in Selbstbetrug und Verlorenheit zu enden. Darüber reden wir. Und jetzt machen wir einen Sprung rüber zu den Weisen aus dem Morgenland und wir sagen, wir können an ihnen lernen, was es heißt, mit Wahrheit umzugehen. Warum dürfen wir diesen Sprung machen? Naja, das hat damit zu tun, dass wenn wir über Wahrheit reden, die Bibel uns eine Person, nämlich Jesus aus Nazareth, als den Inbegriff göttlicher Wahrheit präsentiert. Jesus kann, Johannes 14, Vers 6, er kann formulieren, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, ich bin, wenn es darum geht, Gott zu finden. Ich bin der Weg dahin. Ich bin das Leben, was du dafür brauchst. Und ich bin die Wahrheit. Jesus ist der Inbegriff von Wahrheit. Von göttlicher Wahrheit in Person. Und deswegen schauen wir uns die Weisen aus dem Morgenland an und lernen zwei ganz, ganz wichtige Lektionen für unser Leben. Die beiden Lektionen sind wirklich, sie sind wichtiger als, man müsste ein Seminar drüber machen. Es ist wirklich richtig wichtig, an der Stelle nicht falsch abzubiegen. Schauen wir uns die erste Lektion an. Erste Lektion war, Wahrheit findet nur, wer sie auch wirklich finden will und so lange sucht, bis er sie gefunden hat. Auch dann, wenn es am Anfang nicht ganz rund läuft. Wir schauen uns mal die Weisen aus dem Morgenland an. Matthäus 2, Abvers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorgehen. Geschichte. Die Weisen aus dem Morgenland kommen nach Jerusalem und sie suchen einen neugeborenen König. Also wo suche ich zuerst, wenn ich so jemanden suche? Wo ist am wahrscheinlichsten der König der Juden zu finden? Naja, wahrscheinlich in Jerusalem. Warum? Naja, da residiert der amtierende König. Problem, der weiß nichts von einem Neugeborenen. was mache ich jetzt? Naja, der weiß zwar nichts, aber der weiß, wen er fragen kann. Also fragt er die hohen Priester und Schriftgelehrten, und Herodes, dieser König, ist nicht blöd. Er weiß, es geht hier nicht um einen König im eigentlichen Sinn, sondern es geht um den Christus, um den Messias. Es geht um den verheißenen König der Juden. Und er fragt, wo soll der Christus geboren werden? Und die ganz einfache Antwort lautet, es gibt da eine Prophetie aus dem Alten Testament, das wird in Bethlehem sein. Erste Lektion, auf dem Weg zur Wahrheit, fang dort an zu suchen, wo es für dich Sinn ergibt. Wenn du wissen willst, was in meinem Leben sich ändern muss, frag deine Eltern, frag deinen besten Freund, deine beste Freundin. Fang da an, wo es Sinn ergibt. Und dann, wenn du vielleicht nicht gleich fündig wirst, was machst du dann? Du fragst weiter. Du bleibst nicht stehen. Du hakst das Thema nicht ab, weil es so super wichtig ist. Bist dir traurig auf der Suche nach Wahrheit? Sind nicht die Leute, die nicht gleich fündig werden. Wirklich traurig sind die, die wüssten, wo sie suchen müssen. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die kennen das Zitat aus Micha 5, Vers 1. Sie wissen, wo sie suchen müssten. 10 Kilometer entfernt, keine 3 Stunden zu Fuß. Und sie sind nicht bereit, sich auf den Weg zu machen, sie haben kein Interesse. Wenn du auf der Suche nach Wahrheit bist, such weiter. Folge dem Licht, das du hast, bis es dich an dein Ziel bringt. Die Weisen aus dem Morgenland tun das, Matthäus 2, Vers 9. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Also wir müssen uns diesen Stern eher wie so einen Spot vorstellen. Ja? Das ist nicht einfach ein Stern, sondern so ein Stern mit Strahl. Ja? Der beleuchtet dann da ein Haus. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich sehr mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind. Hier ist jemand, der sucht. So lange sucht, bis er gefunden hat. Und das Schöne ist, das ist der Segen der Realität. Wahrheit will gefunden werden. Und es ist heute nicht anders. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr diese Gesellschaft einerseits das Christentum abgeschrieben hat. Fällt euch das auch auf? Also wenn du dir irgendeinen Krimi anschaust und es taucht ein Pfarrer drin auf, dann ist der eigentlich immer der Bösewicht. Ja, also, oder zumindest irgendwie hat er damit was zu tun. Er ist eigentlich nie der Gute. Und es gibt irgendwie jeden Monat in den Öffentlich-Rechtlichen eine neue Doku über religiöse Fundamentalisten. Und hat die Naturwissenschaft nicht eigentlich schon lange bewiesen, dass es Gott nicht gibt? Das sind alles so Sachen, ich kriege das mit und denke mir, wenn ich mich dann damit beschäftige, da werden völlig verrückte Argumente ins Feld geführt, da wird schlechter Journalismus gemacht. Warum eigentlich? Warum muss man auf so einer Gruppe wie bibelgläubigen Christen so rumhacken? Wer hat da was davon? Und mein Eindruck ist tatsächlich der, dass der Teufel Angst, richtig Angst davor hat, dass Menschen anfangen, sich mal ganz nüchtern, ganz unvoreingenommen mit dem Christentum zu beschäftigen. Ich verfolge eine Reihe amerikanischer YouTuber, die sehr intelligente Gespräche mit Leuten führen, und ich habe die auf meiner Gebetsliste. Und ich freue mich, wenn ich merke, wie diese Leute, die ein ehrliches Interesse an Wahrheiten haben, die also jetzt nicht mit ihrer Agenda kommen, sondern die Interviews führen und wirklich verstehen wollen. Es gibt solche Leute, wie die im Gespräch mit hingegebenen Christen über Monate und Jahre immer offener werden fürs Christentum. Weil sie einfach merken, boah, da ist so viel mehr dran, das hat mir vorher einfach noch keiner gesagt. Und ihr dürft beten für diese Leute. Ihr dürft für Sean Ryan beten und sagen, hey, ja, wenn der sich bekehrt, wenn der öffentlich sagt, ich bin Christ, dann hören 1 Million Leute. Da brauchen wir nie wieder Traktate in Oberkrämer zu verteilen. So viele Leute können wir nicht erreichen. Was der in einem einzigen Video machen kann. Von daher, ich merke, wie Leute, die sich ehrlich mit dem Christentum beschäftigen, wie die tatsächlich merken, hey, ich habe da eigentlich nur so ein Bündel an Vorurteilen geglaubt. Ich kenne ja die Fakten gar nicht. Stimmt. Und die Liebe zur Wahrheit ist die Liebe zu den Fakten. Und ich würde mir das für ganz viele Leute in meinem Umfeld wünschen, dass sie ganz ehrlich mal sich auf die Suche machen, die Vorurteile gegen Fakten einzutauschen. Mal nicht mehr nur auf die Slogans zu hören und auf das eigene Gefühl, sondern mal zu sagen, okay, ich will mich mal ganz ehrlich auseinandersetzen mit den historischen und prophetischen und existenziellen Ansprüchen Jesu an mein Leben. Und wisst ihr was? Wahrheit will gefunden werden. Wer sich auf den Weg macht, und ja, das braucht eben dann auch die Bereitschaft, mal ungewöhnliche Wege zu betreten. Wer heute in Deutschland sagt, ich will mal meine Bibel wieder aufschlagen, ich will mal in einen freikirchlichen Gottesdienst gehen, der kriegt als erstes gesagt, du bist in der Sekte. Da kommen erst diese Schnappatmer-Argumente. Und ich würde mir wünschen, dass Leute es einfach sich trotzdem trauen und sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich bin bereit, ungewöhnliche Wege zu geben. Ich bin bereit, dem Licht zu folgen, das Gott mir von oben gibt. Ich will dorthin, wo Gott mich in meinem Leben hinführen möchte. Und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, der die betrifft, die sagen, ich habe die Wahrheit gefunden. Wahrheit ist nichts für den Kopf. Wahrheit ist dazu da, dein ganzes Leben zu verändern. Hier, Matthäus 2, Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Der zweite Punkt lautet, Wahrheit ist so kostbar, dass sie es verdient, beschenkt zu werden. Und zwar mit dem Besten, was wir haben. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Das ist ein Bild für uns, oder das sind Bilder für unseren Wohlstand, unsere Anbetung und unser Leben. Wahrheit ist so kostbar, dass wenn wir sie gefunden haben, es auf die Wahrheit nur eine vernünftige Reaktion geben darf. Der Wahrheit gehört mein Leben. Wer Wahrheit findet, begegnet der Realität. Und der begegnet, wenn er der Realität begegnet, immer auch dem Schöpfergott. Um Gott nicht zu finden in meinem Leben, muss ich der Lüge glauben und der Lüge folgen. Wenn ich mich auf den Weg mache, Wahrheit zu suchen, werde ich Gott finden. Woher weiß ich das? Weil Gott es versprochen hat. Jeremia 29, Vers 13. Da sagt Gott, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wer Wahrheit sucht, und die Weisen aus dem Morgenland machen es uns vor, der steht irgendwann an der Krippe seines Schöpfers. Er findet schlussendlich Gott. Und deshalb ist die Sehnsucht nach Wahrheit, die in uns Menschen angelegt ist, die Sehnsucht nach Wahrheit ist im Kern nichts anderes als eine maskierte Sehnsucht nach Gott. Und damit sind wir wirklich am Ende der Adventsreihe angekommen. Hinter uns liegt Weihnachten. Wir haben gefeiert, dass Gott Mensch wurde. Frage, Warum wurde Gott Mensch? Na, die Antwort ist einfach. Um uns von unseren Sünden zu retten. Und das ist die richtige Antwort. Also in einem Bibelrätsel bitte immer diese Antwort geben. Aber es gibt eine zweite. Und die zweite Antwort geht so: Gott wurde Mensch, um von Menschen gefunden zu werden. Gott offenbart sich nicht länger nur in der Schöpfung, im Gewissen des Menschen, in der Geschichte, in den Worten alter Propheten, sondern er wird Mensch, um von Menschen gesucht und gefunden zu werden. Er kommt uns irgendwie so nahe, dass es wirklich jedem möglich ist, genauso wie die Weisen aus dem Morgenland, sich auf den Weg zu machen und ihn zu finden. Das ist das eigentliche Wunder. Das ist das eigentliche Geschenk von Weihnachten. Das Wunder von Weihnachten besteht darin, dass Gott unserer Sehnsucht nach Wahrheit ein Ziel schenkt. Und dieses Ziel ist er selbst. Das ist das Wunder von Weihnachten. Und damit, indem er das tut, liegt der Ball jetzt bei uns. Und vor uns steht die Frage: Bin ich bereit, diesem Gott eine Chance zu geben? Bin ich bereit, mich auf die Suche zu machen? Andreas, wie heißt der Kurs, den ihr anbietet? Reise ins Land der Sehnsucht. Wenn du hier sitzt und sagst, ich kann mit diesem ganzen Gott nichts anfangen, melde dich an. Und wenn du sagst, darauf kann ich nicht warten, das mit so lange noch, ja, such dir jemanden, schnapp dir jemanden, lass dir erklären, worum es dabei geht. Wenn du hier sitzt und sagst, ich kann mit Gott nichts anfangen, weil ich verstehe nicht, warum lässt Gott Leid zu, was ist hier mit Evolution, bla 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 bla, stell diese Fragen. Du bist hier in der Gemeinde, wo du jede Frage stellen kannst. Und wenn du auf jemanden triffst, der sagt, komm zu mir. Ich liebe diese Fragen. Wisst ihr warum? Wenn du Wahrheit findest, findest du Realität. Und wenn du Realität gefunden hast, hast du keine Angst mehr vor irgendeiner Frage. Weil ich habe ja die Realität. Es ist doch, das ist wirklich so. Und deswegen, wenn du hier sitzt und sagst, ich kann mit Gott noch nicht so viel anfangen, ich weiß gar nicht genau, warum hier alle so begeistert sind, mach dich auf die Suche, gib dir in 2026 einen Stups. Und wenn du ihn gefunden hast, dann beschenke die Wahrheit mit deinem Wohlstand, mit deiner Anbetung und mit deinem Leben. Weil das ist die einzig logische Konsequenz darauf, wenn ich vor der Krippe stehe und Gott gefunden habe. Und wenn ich Gott gefunden habe, dann muss ich reagieren, weil Gott mich verändern will. Und auch dafür wirst du in 2026, wenn du in deinen Kleiderschrank schaust, vielleicht den einen oder anderen Mörder finden, den du rausschmeißen kannst. Bis dahin, wie gesagt, die Reihe ist vorbei, der Ball liegt bei euch. Ich sage Amen.
An der Stelle ein herzliche Verabschiedung vom Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Hier geht es jetzt noch weiter. Wenn ihr das nächste Mal wieder live da seid, merkt ihr den Rest auch. Danke, dass ihr zugeschaut habt.